Kirche im Kontrafunk. Heute hören Sie die Aufzeichnung eines evangelischen Gottesdienstes aus der Landeskirchlichen Gemeinschaft für entschiedenes Christentum in Berlin-Spandau vom 12. April. Im Jahr 1905 gegründet, ist die kleine Gemeinschaft zwar Teil der evangelischen Landeskirche, sie führt aber ein eigenständiges Leben mit Gottesdiensten, Bibelstunden sowie Gebets- und Bibelgesprächskreisen. Die Predigt hält der Gemeindevorsitzende Wolfgang Schmidt zum Thema »Wem vertraust du? Vertraue deinem Gott in Jesus.«
Lass mich sein für die Welt wie ein Hirte, der für andere lebt, geht nicht. Herr, du selbst bist der Vater, trotzdem Hirte, darum sei du nun auch ganz durch mich. Sing, Hosianna, sing, Hosianna, sing, Hosianna zu dem Herrn der Welt. Sing, Hosianna, sing, Hosianna, sing, Hosianna zu dem Herrn.
Ja, einen herzlichen Dank an unseren Gitarrenchor. Und ich begrüße euch alle recht herzlich heute zu unserem Gottesdienst mit dem Bibelwort zu diesem Sonntag aus 1. Petrus 2, der Vers 2. Da heißt es: Gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir singen gemeinsam ein Lied, die Nummer 208, Herr Jesus Christ, dich zu uns wend. 208. Die Losung für den heutigen Tag aus Psalm 116, der Vers 7. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Und der Lehrtext dazu aus Johannes 20, der Vers 26. Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren, und er trat in ihre Mitte und sprach: Friede sei mit euch. Wir wollen gemeinsam beten. Und wenn es möglich ist, dann möge auch aufstehen. Lieber himmlischer Vater, Lobpreis und Dank sei dir, dass wir uns zu dir hin als Gemeinde versammelt haben. Danke, dass du unser Heiland, Erlöser und Erretter bist. Danke für die Zuversicht und Hoffnung, die du uns schenkst. Bitte lass dein Wort jetzt unseres Fußes Leuchte sein, ein Licht auf den Weg, immer näher und näher zu dir. Bestärke uns durch deinen Heiligen Geist im Glauben und in der Liebe zu dir hin und halt uns fest an deiner Hand. Bitte segne unsere Gemeinschaft und alle Gläubigen auf dieser Welt, die sich heute zu dir hin versammelt haben. Bitte bewahre die Menschen, die um deines Namens willen verfolgt werden, Leid ertragen und in Kriegen verwickelt sind. Schenke ihnen alles, was sie benötigen, brauchen und bestärke sie im Glauben, in der Liebe. Ja, gib ihnen alles, was sie benötigen. Danke, dass wir in dir geborgen sind. Bitte mache uns auch zu einem Segen für unseren Nächsten. Ja, lass uns ein Zeugnis sein und gebrauche uns dazu. Wir befehlen dir, lieber himmlischer Vater, unseren Leib und Seele und alles in deine Hände. Lobpreis und Dank in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Wir singen dann gemeinsam ein Lied, die Nummer 274. Ich bete an die Macht der Liebe, 274.
Ich bete an die Macht der Liebe.
lese für den heutigen Tag, dem Psalm 110. Christus, der ewige König und hohe Priester. Es ist ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinen Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Der Herr wird das Zepter deines Reiches senden aus Zion. Herrsche unter deinen Feinden. Nach deinem Sieg wird dein Volk willig opfern und im heiligen Schmuck. Deine Kinder werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Heiden. Er wird ein großes Schlagen unter ihnen tun. Er wird zerschmettern das Haupt über große Lande. Er wird trinken vom Bach auf dem Weg. Darum wird er das Haupt emporheben. Amen.
Amen.
Ja, wir grüßen uns ganz herzlich an diesem Sonntag, quasi Modogeniti, wie die neugeborenen Kinder. Das heißt doch, wir kommen von der Auferstehung Jesu her. Am letzten Sonntag haben wir das Fest gefeiert. Aber die Auferstehung Jesu seit dieser Zeit wurde immer bekämpft. Bekämpft, dass sie gar nicht stattgefunden hat, sondern dass man den Leichnam gestohlen hätte, so wie die Pharisäer es meinten, könnten die Jünger getan haben, um dann zu sagen, er sei auferstanden. Wiederum andere Stimmen seitdem sagen, er war gar nicht tot, er war nur scheintot. Und er lebte dann später in Spanien und Südfrankreich. All dies kursiert bis zum heutigen Tag. Und die Menschen reden darüber. Sie annullieren die Vollmacht und Kraft des lebendigen Gottes, der eben dieses Opfer in Jesus Christus gebracht hat, damit wir nicht verloren gehen in Ewigkeit, sondern leben im Reiche Gottes. Die Schulden sind bezahlt worden durch sein Opfer und der Tod ist überwunden worden, damit wir auch leben mit Gott. Heute und in Ewigkeit. Und darum musste Gott schon immer wieder auch auf sich hinweisen und zeigen, dass er der Allmächtige ist und dass nichts in dieser Welt bestehen könnte ohne ihn. Und das ist auch der Predigttext, den wir heute bekommen haben. Unter der Überschrift will ich sagen, wem vertraust du? Vertraue deinem Gott in Jesus. In Jesaja 40, Vers 26 bis 31 steht, hebt doch eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen, der lebendige Gott. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ja, unser Predigttext, eine Woche nach der Auferstehung Jesu von den Toten, will uns sagen, wem wir echt vertrauen können. Wir geben ja unser Vertrauen oftmals in die Mitmenschen, manchmal in uns selbst sogar, und werden dann enttäuscht. Wir nehmen uns Dinge vor, die wir nicht halten können. Und dann versuchen wir uns zu entschuldigen an dem und dem und dem, warum wir nicht tun konnten, was wir gesagt haben. Wir sollen uns entscheiden, wem wir wirklich vertrauen. Der menschlichen Weisheit oder der Kraft Gottes? Ist er Gott? Dann müssen wir ihm vertrauen. Diese Worte wurden ja geschrieben bereits schon an das Volk Israel, das immer wieder ihren Blick, den Blick auf das Diesseits ausschließlich richtete und sagt, wir nehmen die Dinge in die Hand, so wie wir sie verstehen. Können wir Gott überhaupt noch vertrauen? Wir sehen ihn ja gar nicht. Ja, Israel und alle Gläubigen, ihnen wird in diesem Kapitel des Propheten Jesaja ganz deutlich gemacht, dass Gott allein groß ist und der Mensch klein in seiner Kraft und Weisheit. Gott allein ist groß, niemand ist sonst groß. Wenn auch der Mensch oft an seine Grenzen stößt und am Ende ist und stöhnt, sollen wir doch wissen, gilt das nicht für den lebendigen Gott. Er ist nie am Ende. Er stöhnt auch nie. Er ist die Kraft des wahren Lebens, der Schöpfer aller Dinge. Wenn auch der Mensch oft stöhnt, dann soll er doch zu dem kommen, der nicht stöhnt und dessen Kraft nie endet. Alle Menschen sollen ganz neu entdecken, wer ihr Gott ist und was er tut und was er sagt für den Einzelnen. Das ist doch eine Frage an uns Menschen, nachdem wir das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten gefeiert haben. Wem vertraue ich? Will ich doch entdecken, wer dieser Gott ist, der von den Toten erweckt hat? Der Apostel Paulus schrieb von sich selbst, ich will erkennen die Kraft der Auferstehung von den Toten. Er gab sich damit nicht zufrieden, nur die Botschaft zu verkünden, sondern er sagt, ich will es tiefer erkennen, die Kraft der Auferstehung von den Toten. Obwohl er ein Apostel war und schon so vieles kennengelernt hat aus der Gegenwart des lebendigen Gottes, genügte ihm das nicht, er wollte noch mehr. Willst du auch noch mehr? Willst du auch die Kraft der Auferstehung von den Toten erkennen? Für dich, für dein Leben? Denn das löst Jubel aus im Herzen. Das löst Gewissheit aus, nicht nur ein paar Jahre über die Erde zu gehen, sondern Leben und volle Genüge zu haben in dem lebendigen Gott. Das löst Freude aus, das Zeugnis anderen, die noch stöhnen, weiterzugeben. Gott ist unveränderlich. Ja, das sollen alle Menschen neu entdecken, wer Gott für sie ist, damit sie sich ihm in Demut unterstellen und seine Hilfe, und ich setze hinzu, endlich mal in Anspruch nehmen. Endlich mal in Anspruch nehmen und nicht immer alles selber machen. Ja? Wir sind ja so self-made men. Ja? Wir machen immer alles selber. Das kann ich und jenes kann ich. Kann Gott gar nichts? Kann er es nicht vielleicht sogar viel besser als wir. Darum sollen wir uns an ihn wenden. Aus Gottes Perspektive durfte der Prophet Jesaja sagen: Alles Fleisch ist doch wie Gras, das bald verwelkt. In diesem Kapitel, Vers 6. Ist wie Gras. Gott ist derjenige, der misst das Wasser mit der hohlen Hand, alle Weltmeere in seiner Hand und misst die Weite des Himmels mit der Spanne. Das ist Gott. Er fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht, die Hügel mit einer Waage. Vers 12. Das ist Gott. Er benötigt nie einen Berater. In diesem Kapitel, Vers 13 und 14. Er braucht keinen Berater. Er kennt alles. Er weiß alles. Er schaut bis ans Ende der Zeit. Die in den Augen Israels starken Heiden sind nur wie ein Tropfen am Eimer. Das ist die Schau von Gott aus. Ja, wer sind wir, dass wir Entscheidungen für das wahre Leben treffen könnten? Gott allein kann das. Und dann heißt es weiter, auch durch den Propheten geweissagt, alle Tiere, auch im Libanon, würden nicht zu einem gottgebührenden Brandopfer ausreichen, in Vers 16. Würden nicht ausreichen. Alles gehört Gott. Kein nachgebildetes Werk könnte ihm gleichen, in den Versen 18 bis 20. Er thront über seiner Schöpfung, die unter ihm wie kleine Heuschrecken die Menschen, die da drauf sind, erscheinen. Vers 22. Und den Himmel sieht Gott wie ein dünnes Fell an, das die Erde umspannt. In Vers 22. Das ist die Schau Gottes. Ja, wo sind wir denn da drin? So kleine Sandkörner. Und wir wollen Gott spielen und Gott beurteilen. Er ist wahrscheinlich nicht auferstanden. Er war vielleicht gar nicht tot. Gott hat sein großes Werk der Erlösung getan. Und dann heißt es nochmal in Vers 23 und 26, die großen Herren, die Leute, Fürsten, Herrscher, Richter, gebraucht er oder macht zunichte, wen er will. Er hat das Universum gemacht und kennt alle Gestirne mit Namen. Ja, nun, derzeit flog man ja einfach mal um den Mond herum, um da was zu entdecken und zu forschen. Ach, was ist der Mensch? Was will er da oben? Er hat die Berufung, auf der Erde zu leben und an diesen Gott, den Schöpfer aller Dinge, der alle Dinge kennt und weiß, zu glauben und ihm zu vertrauen. Denn Gott ist größer als alles, weil er der Schöpfer aller Dinge ist, auch des Menschen. Nach dieser Beweisaussage stellt der lebendige Gott seinem Volk und allem die Frage, warum sie nicht glauben wollen, dass er auch in jeder Lebenslage helfen kann. Warum glauben die Menschen das nicht? Sie legen selber Hand an und meinen, alles regeln zu können. Stattdessen suchen sie sich andere Helfer zum Leben, wie im alten Bund auch Götzen, die man aufbaut, denen man vertraut, Bilder aufbaut, wo man sich davor hinkniet und sie anbetet. Heilige will man als Helfer haben, aber nicht den lebendigen Gott. Warum? Nach diesem Motto, ja, hilf dir selbst, ja, dann hilft dir wahrscheinlich Gott. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Diese Ansprache Gottes zielte auf den Unglauben und Ungehorsam des damaligen Israels ab. Jakob ist ja der natürliche Name für das Volk Israel. Sollte Diener Gottes und Verkündiger des göttlichen Heils sein. Israel sollte ein Licht für die sein, die im Schatten der Sünde und des Todes saßen und somit alle, die berufen sind, Jesus, dem Auferstandenen, zu folgen, sollen diese Verkündiger sein. Sie sollen den ihnen bekannten lebendigen Gott vor den Heiden verherrlichen und ihnen durch Wort und Tat mitteilen, dass die Götzenbilder und alles Anlehnen an falsche Hilfen keine Hilfe zum wahren Leben sein können. Stattdessen wandten auch sie sich wieder den heidnischen Götzen zu, in der Meinung, dass der Gott Abrahams sie vergessen hat. Ist das nicht auch heute oftmals so? Die Menschen sagen, warum lässt Gott das zu? Ach, er hat uns vergessen. Er ist vielleicht gar nicht da. Das sind diese Aussagen, die auch hin und her zu hören sind. Gott ist da und er hat in Jesus Christus diesen vollkommenen Sieg über Hölle, Tod und Teufel errungen. Und wir dürfen Ja sagen und unser Leben ihm ganz unterstellen. Der Herr zeigte damals im Volk Israel, dass die Herzenslehre und das Verlassenheitsgefühl nicht durch Schwäche ihres Gottes entstanden ist, sondern durch ihren eigenen Unglauben. Dadurch entsteht die Herzensschwäche. Und die erneute Hinwendung zu eigenen Wegen ohne dem Herrn. Und da wird der Mensch verzweifelt. Und da weiß er nicht mehr ein und aus. Da hat er nur noch zu schimpfen über die Dinge dieser Zeit und andere anzuklagen darüber, dass es ihm so schlecht geht. Das ist der Grund, dass die Freude und die Zuversicht an Gott fallen gelassen worden ist. Ja, sie verließen und verlassen den heiligen, den gesegneten Weg Gottes und wenden sich den menschlichen Möglichkeiten zu. Wiederum durch den Propheten Jesaja spricht Gott auch und sagt ja zu den Menschen damals und heute: Du hast dich doch abgemüht mit der Menge deiner Wege und sprachst nicht, das lasse ich, sondern du fandest ja noch Leben in deinen Gliedern. So wurdest du dessen nicht müde. Wen hast du gescheut und gefürchtet, dass du treulos wurdest und nicht an mich dachtest und es nicht zu Herzen nahmst? Ist es nicht so? Weil ich schwieg und mich verbarg, hast du mich nicht gefürchtet. Und weiter sprach der lebendige Gott: Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er kann und will alle Menschen beschenken. Und das sollen wir ganz neu nach der Auferstehung Jesu von den Toten zu Herzen nehmen. Er will alle beschenken mit Kraft zur Überwindung des Bösen und Stärke genug geben, um in der Freude des Lebens mit ihm stehen zu können. Gott ist reich. Und er will uns auch reich machen durch das Leben, das er spendet. Doch ist es wichtig, dem lebendigen Gott glaubend zu vertrauen. Wenn wir nicht glauben und nicht vertrauen, können wir auch nichts empfangen. Er, der lebendige Gott, vermag alles, sogar den Tod, zu überwinden in Jesus Christus. Damit nämlich alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Geht es uns nicht oftmals auch so wie dem Volke Israel, dass wir wieder den Blick nach unten wenden, zu uns selbst und dem Nächsten, aber nicht mehr zu dem lebendigen Gott in die Höhe? Haben wir noch ein Gebetsleben? Danken wir ihm, dem Schöpfer, dass er uns gemacht hat und dass er uns leiten will auf dem besten Weg? Lesen wir noch sein Wort? Nehmen wir seine Verheißungen gerne im Herzen auf? Oder haben wir uns unseren Möglichkeiten wieder zugewandt? Wir glauben an Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, dass er für uns am Kreuz auf Golgatha sein Leben zu einem Sündopfer hingab und nach 3 Tagen zu unserer Rechtfertigung von den Toten auferstanden, in Ewigkeit nun lebt. Dennoch verfallen wir leicht über schwierige Lebens- Umstände der Verzagtheit. Und dann liegen wir wieder unten und erwägen Selbsthilfeaktionen, als ob Jesus nicht für uns da wäre, der alles, was zum Leben und göttlichem Wandel dient, für uns erworben hat. So durfte es auch Petrus in seinem zweiten Brief schreiben. Alles hat er getan. Die Grundlage zu einem seligen Leben ist vorhanden. Nehme ich sie in Anspruch? Es kann geschehen, wenn ich sie nicht in Anspruch nehme, dass ich nicht mehr nach dem Sinn und Ziel meines Lebens frage. Einfach so dahin lebe, mit dem Tod ist alles aus. Ich werde nicht mehr bei der Partnerwahl und das Eheleben fragen, ob es Gottes Wille ist. Ich will es selbst bestimmen, obwohl es doch Gott geheiligt hat. Und er hat das bestimmt, wer zusammenkommt und wie das Eheleben aussehen soll. Es kann passieren, dass wir unser Berufsleben nur noch als Ort des Broterwerbs und der Selbstverwirklichung ansehen und nicht mehr, wie es sein sollte, als den Ort des Lebenszeugnisses von Jesus erkennen und die Möglichkeit, mit dem erarbeiteten Gut und Geld Gutes zu tun, wie es doch der Apostel Paulus auch geschrieben hat im Epheserbrief und gesagt, man arbeite und schaffe mit den eigenen Händen das nötige Gut, damit man dem Bedürftigen etwas geben kann. In der Folge geschieht dann, dass unser Gebetsleben abnimmt, wenn wir nicht mehr auf den lebendigen Gott schauen und dafür der Unglaube und die Unsicherheit in unserem Leben zunehmen. Dass das Lesen im Wort Gottes zur Nebensache wird, der Maßstab des Herrn verdrängt wird und die eigenen Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung die Hauptsache werden. So, dass die Kraftlosigkeit zunimmt mit der Frage, ob Gott am Ende ist. Warum stärkt er mich nicht? Ist er am Ende seiner Möglichkeiten? Warum gibt er mir nicht seine Hilfe? So weit kann es kommen. Fragen stehen plötzlich im Raum, wie, warum ist das so und so? Warum lässt Gott das zu? Warum hilft er mir in dieser und jener Sache nicht? Warum ist er so weit weg? Oder ist er überhaupt noch da? Mitten in diesen Fragen und dem Zustand der Mattigkeit ruft der Herr Israel und alle Gläubigen und sagt, dass er nicht an den Lebensblockaden schuld ist, sondern der Mensch selbst. So heißt es auch wiederum durch den Propheten Jesaja, Kapitel 59, die ersten Verse. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Und in unserem Textabschnitt diese Frage, weißt du denn nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Er gibt sogar dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Gott stellt sich selber vor, allen Zweiflern entgegen und will sagen, ich bin der Schöpfer aller Dinge. Ich habe euch versöhnt in meinem Sohn Jesus Christus. Ich habe den Tod überwunden. Was willst du noch mehr? Wir sollen Aufblick haben zu ihm. Gott entfernt sich nicht von denen, die er liebt. Darum reicht er uns die Versöhnungshand in seinem Sohn Jesus Christus. Er vergab uns alle Schuld und schenkte uns das ewige Leben. Sollte der Herr uns dann nicht auch das Nötige für unseren Alltag zukommen lassen? Wir haben den Wochenspruch gehört. mit dem Glaubensbekenntnis des Apostel Petrus. Und wir sollen darüber nachdenken, wo es heißt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Ein anderer Text auch für den heutigen Sonntag beschäftigt sich ja dann mit dem Glauben mancher Apostel. Da war zum Beispiel der Thomas, der auch Apostel sein sollte, ein Jünger Jesu. Er wollte zunächst diese Tatsache von der Überwindung des Todes nicht annehmen, von der Auferstehung Jesu. Er wollte wissen, dass das wahr ist, wenn ich ihn nicht anfassen kann, wenn ich nicht meine Finger in seine Nägel male, setzen kann, meine Hand in seine Seite, dann will ich das nicht glauben. Ja, das ist auch ein Vertreter gewesen derer, die die Kraft Gottes anzweifelten. Aber dem Herrn sei Dank, dass er sich dann doch bekehrte. Denn 8 Tage später, nachdem Thomas von den Mitjüngern hörte, dass Jesus auferstanden ist, erschien Jesus mitten unter ihnen. Und er sprach direkt gleich zu Thomas, der dabei war: Ja, bitte, reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei doch nicht ungläubig, sondern gläubig. Der Herr wollte ihm zeigen, dass er trotz aller Anfechtung, Spott und Ablehnung, Kreuzigung und Tod nicht schwach oder vom Tod überwältigt worden sei und deshalb niemand mehr helfen könne, sondern dass er nur der Unglaube und dem Misstrauen Gott gegenüber entgegentreten will. Er ist nicht schwach geworden, er ist nicht im Tod geblieben. Und als Thomas das nun sah und hörte, wurde er demütig und sagte: Mein Herr und mein Gott. Plötzlich war Jesus sein Herr und sein Gott. Aber Jesus sagt zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, nur deswegen glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Die glauben, dass Gott größer ist als man selber. Größer ist als alles. Denn Gott ist Gott, du bist nur ein Mensch. Deswegen glaube auch ohne zu sehen. Denn wir würden alle hier nicht existieren auf der Erde, wenn Gott nicht die Menschen geschaffen hätte. Wenn er uns nicht auf die Erde gesetzt hätte. Denn Gott in Jesus Christus ist nie am Ende. Er hat gesehen, dass die Seelen verloren sind durch den Sündenfall, durch die Verführung des Satans, wenn keine Rettung möglich ist. Aber Gott selbst gab diese Rettung in Jesus Christus. Er gibt jetzt den Müden, den Verzweifelten Kraft und Stärke genug. Genug, so wie sie es brauchen. Der Apostel Petrus und auch Paulus durften das freudig bezeugen. Zum Beispiel in 2. Petrus 2,9. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Er weiß das. Er kann das. Und Paulus hat geschrieben: Gott sei Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt. Er kann das. Er tut das. Das sind nicht nur fromme Worte, kein frommes Wortespiel, sondern Tatsachen. Der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Ja, wer dies glaubt und lebt, der hat was zu sagen. Der hat was mitzuteilen in dieser Welt. Der kann vom Sieg reden, der kann vom Leben reden. Der muss nicht vom Krieg reden. Da ist Tod, da ist kein Leben, da ist keine Zuversicht, sondern Verzagtheit und Rechthaberei. Gott lädt ein. Ich möchte uns mal ein Zeugnis lesen von dem Bruder Alfred Günther. Die Älteren unter uns kennen ihn vielleicht noch der auch mal bei unseren Gemeindeausflügen dabei war. Er war Krankenhausseelsorger. Und er war Seelsorger in der Hautklinik der Freien Universität im Rudolf-Virchow-Krankenhaus in Berlin. Und da hat er folgende Begegnung gehabt. Im ersten Männersaal klopfte ich an und trete ein. Schönen guten Tag, meine Herren. Der Gruß wird erwidert. Schon bin ich bei dem ersten Patienten und gehe dann von Bett zu Bett. Der Kontakt ist gut, denn wir kennen uns. Da entdeckte ich einen Herrn in einer Ecke des Saales, der mich scharf beobachtete. Er war neu, eingeliefert worden. Als ich zu ihm komme, richtet sich der Patient sofort im Bett auf und sagt spontan zu mir: Mein Herr, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber als ich Sie so von Bett zu Bett gehen sah, stellte ich fest, dass Sie einen guten Kontakt mit den Menschen hier haben. Sie passen hierher. Ja, Sie müssen hier der Krankenseelsorger sein. So, entgegnete ich nur, während die anderen Patienten schmunzelten in der Erwartung, was sich heute wohl wieder ereignen würde. Fröhlich sagte ich dann zu dem Patienten: Gut, das wollen wir mal versuchen. Dann bin ich jetzt Ihr Seelsorger. Darf ich Sie höflich fragen, nach welchem Prinzip, nach welcher Grundlage Sie bisher gelebt haben? Sofort bekomme ich zur Antwort: Meine Parole lautet, tu Recht und scheue niemand. Selbstsicher und anscheinend mit sich selbst völlig zufrieden, sieht mein Gegenüber mich an, als wollte er sagen: Bei mir landen Sie nicht. So einfach ist die Sache nicht. Was sagen Sie nun? Ich hatte etwas zu sagen und zu fragen. Lieber Freund, Hand aufs Herz, bitte beantworten Sie mir folgende Fragen ehrlich und aufrichtig. Ihre erste Parole lautet: Tue Recht. Ja. Haben Sie immer Recht getan? Immer? In Ihrem ganzen Leben? Überlegen Sie mal. Als Junge daheim im Elternhaus immer Recht getan. Als Mann in der Fremde immer Recht getan. Als Ehemann immer Recht getan. Im Beruf immer Recht getan. Vielleicht waren Sie sogar als Soldat unterwegs, immer Recht getan. Da antwortete der Patient: Nein, ich habe nicht immer Recht getan. Ihre zweite Parole lautete ja: Scheue niemand. Seien Sie aufrichtig und antworten Sie mir. Haben Sie sich niemals gescheut, niemals Furcht gehabt, auch nicht, als Sie in Not waren und als Sie sich fragten, wenn das herauskommt, was dann? Ich kenne Sie nicht, aber einer kennt Sie von Anbeginn Ihres Lebens bis zum heutigen Tag. Du, o Gott, so steht geschrieben, siehst mich. Ich erinnere Sie an die Kriegsjahre. Sie waren doch sicher Soldat. Ja. Als Sie Granaten einschlugen, waren Sie da ein Held? Können Sie immer ruhig schlafen? Scheuen Sie nichts, auch nicht, wenn der Arzt an Ihr Bett tritt und eine bedenkliche Miene macht? Der Patient wird immer unruhiger. Ich lasse aber nicht locker und sage: Ihre Parole, tue Recht und scheue niemand, haben Sie also nicht eingehalten. Sie ist zu dem Stückwerk, denn das Wichtigste fehlt. Das Sprichwort heißt nämlich: Fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Ohne Gott zu fürchten, zu lieben und zu vertrauen, kann man nicht Recht tun und niemand scheuen. Da unterbricht mich der Patient und sagt: Sie haben Recht. Ich wusste nicht, dass meiner Parole die Hauptsache fehlt. Aber nun weiß ich, wer Sie sind. Und ich weiß nun auch, wer ich bin. Ein armer Sünder. Bitte gehen Sie nicht fort, sondern helfen Sie mir zurecht. So wie ich bin, kann ich nicht bleiben, Herr Pastor. Still war es im großen Saal der Hautklinik geworden. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Martin Luthers notvolle Frage war hier am Krankenbett wieder brennend geworden. Und auch Paulus sagte: Ich elender Sünder, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Das heißt doch: Los vom bösen Gewissen. Wie kann das geschehen? Kein Mensch kann uns erlösen. Wir sind verlorene Leute. Ich soll Ihnen helfen? Ich will das gerne tun, denn ich weiß eine Rettung. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief im Anschluss an diese notvolle Frage, wer mich erretten wird, ich danke Gott durch Jesum Christum, unserem Herrn. Das ist der Durchbruch von der Angst zum Danken. Es gibt ja auch ein Lied, da heißt es, Jesus kann uns erlösen. Ja, ihr habt nichts zu tun, Sünder, als die Gnade zu erfassen. Selber kann man nichts erzwingen. Jesus nur kann es vollbringen, Kraft und Frieden uns geben. Damit nun das Erlebnis der Erlösung aus dem Teufelskreis in ein eigenes, des eigenen Ichs kein Geheimnis bleibt, sagt der Dichter weiter, allen ist das Heil erschienen. Wer da will, kann selig werden. Und das war nun das Ergebnis dieser Begegnung am Krankenbett in der Hautklinik der Freien Universität im Rudolf-Virchow-Krankenhaus, dass wir alle dann aus Dankbarkeit dann gebetet haben, das Vaterunser und den Segen hörten, merken wir. Gott aber sei Dank, der uns Sieg gibt und alle Zeit Sieg gibt. Ja, er lädt uns ein, bei allem Klagen und Anklagen über die fehlende Hilfe, rief auch Gott in seiner Liebe Israel wie auch uns zu, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und auch im Neuen Testament rief Jesus deswegen die Menschen auf und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dann werdet ihr Ruhe finden. Ja, die rechte Lebenshilfe ist in dem lebendigen Gott. Er ist nie am Ende. Denn Jesus sagt auch, ich bin nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten, aufzurichten. Hinfort braucht kein Mensch mehr hoffnungslos oder kopfschüttelnd im Blick auf das Kreuz Christi vorbeigehen, wie es einst die selbstgerechten Pharisäer taten. Ja, anderen hat er geholfen und kann sich selber aber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, dann steigt er doch vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, lästerten ihn auch. Bist du der Christus, dann hilf dir selbst und uns. Also all diese Fragen. Ja, Gott sagt, ich will dir helfen. In unserem Textabschnitt haben wir ja ein kleines Wort gelesen, das eine Voraussetzung zur wahren göttlichen Hilfe Gottes darstellt, nämlich dieses Wort lautet harren, ausharren. Es bedeutet, wenn es jemand wirklich ernst ist, die Hilfe Gottes für sein Leben in Anspruch zu nehmen, muss er nicht nur dem Herrn über Leben und Tod alle Möglichkeiten der Hilfe zutrauen, sondern zugleich mit ganzer Hingabe des Herzens die von ihm ersehnte Art der Hilfe empfangen wollen. Wie Gott es auch macht. In einem Gleichnis, was Jesus gab von einer Witwe, die auf Schulden saß, die ihr verstorbener Mann gemacht hatte, und nun kamen die Gläubiger und wollten von ihr das Geld verlangen, und sie konnte es nicht geben. Sie ging zu dem Dorf- und Ortsrichter und bat ihn um Hilfe. Aber der war auch am Ende und er konnte nicht helfen. Und sie bat aber immer wieder in diesem Gleichnis, bis er endlich doch sich aufmachte und eine Hilfe gab. Und dann sagt Jesus, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen. In Kürze. Jesus, der Sohn Gottes, der mit seinem eigenen Blut die Tilgung unserer Sünden bewirkt hat und von den Toten auferstanden ist, will allen helfen, die auf ihn harren, die anhaltend im Gebet auf seine Entscheidung warten. Hier sind die schon Gläubigen eingeladen, aber auch die, die noch keine Erfahrung mit Jesus gemacht haben. Jeder ist dazu heute eingeladen. Jesus will der Herr deines Lebens sein. Ja, vertraue ihm. Sei bereit, dir helfen zu lassen. Sei bereit, die Art der Hilfe anzunehmen, die Gott dir gibt. Denn auch der Apostel Paulus erwartete eine Art nach seinen Gedanken. Von ihm heißt es: Befreie mich von der Krankheit. Der Satan schlägt mich. Mach mich frei. Aber Gott in Jesus sagt: Nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn ich bin in den Schwachen mächtig. Oh, dann will ich lieber die Krankheit behalten und deine Kraft in meinem Leben verspüren. Gott nahm sie ihm nicht weg. Das ist ja die Frage auch: Bereit bin ich bereit, die Art seiner Hilfe anzunehmen, damit er mächtig in mir wirken kann. Und auch bereit, an dem Ort mich senden zu lassen, wohin er will, dass ich stehen soll. Bereit sein, an seinem Werk mitzutun und wesen, wie er es will. Denn Jesus sagt: Wo ich bin, da soll doch auch mein Diener sein. Bereit sein auf seine Wiederkunft. Er kommt zu einer Zeit, wo wir es vielleicht nicht meinen. Ja, das wollen wir. Nach dem Sonntag des Festes der Auferstehung Jesu von den Toten sind wir neu gerufen, festzuhalten an diesem neuen Leben, das geoffenbart worden ist. So wie es der Wochenspruch ja auch sagt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Gott ist mit seiner Hilfe niemals am Ende. Er will, dass wir ihm glauben, in allen Lebensbezügen. Er will, dass wir mit ihm leben, jetzt und in Ewigkeit. Und das gilt jedem von uns, auch dir, und das gilt auch mir. Möge der Herr neu sein Wort und die Kraft der Auferstehung in jedem von uns verklären, dass wir nicht wieder in eine falsche Selbstständigkeit kommen, die wir doch nur kleine Körnlein sind und nicht Schöpfer aller Dinge. Amen. Lasst uns aufstehen und Gott die Ehre geben im Gebet. O himmlischer Vater, wir danken dir, dass du nicht müde und matt geworden bist, uns immer wieder anzusprechen. Uns kleinen Menschen, die doch sich selbst einen Weg immer wieder erwählt haben, in der Hoffnung darauf weiterzukommen und Sinn ihres Daseins zu erfahren. Du gibst dir Mühe und lädst uns immer wieder in deine enge Gemeinschaft ein. Du sprichst zu uns, wir haben dein Wort empfangen. Und wir bitten von ganzem Herzen, dass du in Jesus Christus uns bevollmächtigst, darauf einzugehen, dir zu glauben, dir zu vertrauen. Nicht nur in den großen Dingen, wo wir meinen, nicht weiterzukommen, sondern auch in den kleinen Dingen, die so wichtig sind in unserem Dasein. Bis hierher hast du uns gebracht, bis hierher uns geholfen. Darum bitten wir: Hilf uns weiterhin. Hilf uns zum Lobe deines Namens und segne auch die unter uns, die deine Hilfe noch gar nicht in Anspruch genommen haben, die noch mit sich selbst so beschäftigt sind und nicht mit dem Schöpfer aller Dinge, nicht mit dem Herrn aller Herren. Herr, lege deine segnenden Hände auf sie und ruf sie heute zu dir, denn du bist das A und das O, Anfang und Ende, du bist das wahre Leben. Und dich beten wir an, preisen deinen Namen und danken, dass du mit uns sein willst und bist. Amen.
Amen.
Wir nehmen wieder Platz und der Gitarrenchor singt uns noch ein wunderbares Evangeliumslied.
Der hat es nicht erfreut. Ja, Jesus.
Lasst uns aufstehen und um den Segen des Herrn bitten. Der Gott aber des Friedens heilige euch durch und durch, und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist er, der euch ruft. So sei du, Herr Jesus, mit deiner Gnade, der Liebe Gottes des Vaters und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen. Amen. Amen.
Sie hörten die Aufzeichnung eines evangelischen Gottesdienstes aus der Landeskirchlichen Gemeinschaft für entschiedenes Christentum in Berlin-Spandau vom 12. April. Die Predigt hielt der Gemeindevorsitzende Wolfgang Schmidt zum Thema »Wem vertraust du? Vertraue deinem Gott in Jesus«. Bis zu den Nachrichten hören Sie geistliche Musik.